Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
Am Anfang der Woche hat ein Brand die berühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris zu großen Teilen zerstört. Das hat nicht nur viele Franzosen geschockt, ich denke, es gibt kaum einen, der das nicht mitbekommen hat. Hätte das Feuer 15 Minuten länger gedauert, wäre das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt nicht mehr zu retten gewesen. Aber so ist wohl hauptsächlich der Dachstuhl zusammengebrochen und das Gebäude kann wohl in den nächsten Jahren vermutlich wieder instand gesetzt werden. Zu den großen Sorgen in der Brandnacht gehörte die Rettung unbezahlbarer Kunstschätze und Reliquien, die in der Kathedrale aufbewahrt wurden. Unter anderem die sogenannte Dornenkrone Jesu Christi. Aus der Bibel wissen wir, dass Jesus vor seiner Kreuzigung von den römischen Soldaten verspottet und gefoltert wurde. Sie setzten ihm zum Beispiel eine Dornenkrone auf, um seinen Anspruch als König der Juden lächerlich zu machen. Bislang kannte ich diese Dornenkrone nur aus der Bibel. Sie ist ein Symbol für Karfreitag, für den Hass und das Leid, das Jesus auf sich genommen hat, um uns den ewigen Tod zu ersparen. Ich fand es bemerkenswert, dass ausgerechnet in der Karwoche auf einmal alle Welt nach Paris schaut und auch auf diese Dornenkrone. Ohne diesen Brand hätte ich wirklich gar nicht gewusst, dass eine Reliquie mit der vermuteten Dornenkrone Jesu überhaupt existiert. Aber als ich das mitbekam, war ich dann doch interessiert. Obwohl ich als Freikirchler mit Reliquien wenig anfangen kann, suchte ich nach der Glaubwürdigkeit dieser heiligen Krone. Nach der Zerstörung des jüdischen Tempels und Jerusalems durch die Römer 70 nach Christus und nach der Zerstreuung der Juden und Christen in alle Welt hatte sich zunächst kaum jemand für die historischen Reste des Lebens Jesu interessiert, und zwar sehr lange Zeit nicht. Erst die Endzeitpanik um das Jahr 1000 änderte das nachhaltig. Neben den bekannten Kreuzzügen gab es auch viele Expeditionen, die historische Überreste erforschten. Im Jahr 1036 wurde bekannt, dass die Dornenkrone Jesu in Jerusalem aufbewahrt und verehrt wurde. Dem französischen König Ludwig IX. Gelang es 1238, sie bei seinem vierten Kreuzzug dem Kaiser von Konstantinopel zu einem horrenden Preis abzukaufen. Er brachte sie nach Paris, dort errichtete er für sie eine eigene Kapelle, aus der dann die Kathedrale Notre-Dame entstand. Dort wird sie eigentlich regelmäßig, einmal im Monat, an einem Freitag den Gläubigen gezeigt. Seit Napoleon in diesem kostbaren Kristall- und Goldreliquiar. Während der Französischen Revolution wurde die Dornenkrone sicherheitshalber in den Vatikan gebracht, dort der Länge nach halbiert und zum Teil weiterverkauft und verschenkt. Der Handel mit Reliquien war nämlich eines der besten Geschäfte damals. Und aus diesem Grund hat die Dornenkrone heute auch fast keine Dornen mehr. Sie wurden alle im Lauf der Zeit als Teilreliquien weiterverkauft. Wissenschaftliche Untersuchungen haben die mögliche Echtheit zwar nicht beweisen können, aber immerhin deren Herkunft und Alter so weit bestimmt, dass sie als Dornenkrone Jesu nicht ausgeschlossen werden kann. Ich erzähle das, wie gesagt, weil heute Karfreitag ist. Und weil auf diese tragische und überraschende Weise die Dornenkrone auf einmal wieder in aller Munde war. Sie ist, wie gesagt, ein Sinnbild für das, was Karfreitag geschehen ist. Sie weist uns auf Jesu königliche Abstammung hin, auf seine Gottessohnschaft und genauso auf die menschliche Ablehnung dieser Gottessohnschaft, dieses Herrschaftsanspruches. Die Dornenkrone ist ein Zeichen des Spotts, der Ablehnung, des Hasses gegen den, der über uns steht. Letzten Sonntag habe ich schon ein wenig das Passafest beschrieben, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Das größte der drei jährlichen Wallfahrtsfeste der Juden. 5 Tage vor seiner Kreuzigung kam Jesus zu diesem Fest nach Jerusalem und wurde von der Bevölkerung triumphal empfangen. Darüber haben wir uns letzten Palmsonntag Gedanken gemacht. Ungefähr 3 Jahre nach seinem ersten öffentlichen Auftreten war er mittlerweile bekannter als der jüdische König Herodes und beliebter sowieso. Unzählige Wunder begleiteten seine Wirksamkeit und Worte, die man so noch nie gehört hatte, die ganz neue Hoffnung weckten, auch für die Chancenlosesten. Mit Jesus war Gottes Gegenwart so deutlich zu spüren wie nie zuvor, und die war nicht nur von Macht erfüllt, sondern vor allen Dingen von Liebe. Fast wie bei einer Krönung jubelten die Menschen ihm zu und warfen ihre Kleidung und Palmzweige auf den Weg. Deswegen heißt der Sonntag vor Karfreitag auch Palmsonntag. Da fehlte wirklich nur noch die Krone. Immer wieder stelle ich mir die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass dieselben Menschen, die Jesus am Palmsonntag so einen königlichen Empfang bereiteten, ihn am Freitag schon hasserfüllt dem Tod preisgraben mit dem Ruf, kreuzige ihn. Warum wurde aus der begeisterten Krönungszeremonie 5 Tage später die Dornenkrone? Erst fast zum König gekrönt, dann als Schwerverbrecher mit einer Dornenkrone auf dem Haupt hingerichtet. Erst begeistert bejubelt, 5 Tage später öffentlich verspottet, gefoltert und getötet. Innerhalb kürzester Zeit, kaum auszuhalten, dieser Umschwung gefühlsmäßig und auch kaum zu verstehen. So gesehen kam die Kreuzigung für die Jünger sicher überraschend. Die Ereignisse haben auch sie überrollt. Noch heute kann man das an den Evangelien ablesen, die uns die Lebensgeschichte Jesu erzählen. Mindestens 1/4 in jedem dieser Evangelien beschäftigt sich allein mit dieser kurzen Zeit zwischen Palmsonntag und Karfreitag. Es ist, als müssten die Berichterstatter in diese Tage hineinzoomen, sie vergrößern und verlängern, um zu verstehen, was passiert ist. Viele Bibelausleger sind deshalb überzeugt, dass die Evangelien nichts anderes sind als erweiterte Passions-, also Leidensgeschichten Jesu. Auf dem Leiden Jesu liegt der Ton. Vielleicht begann man sogar erst rund um den Tod Jesu systematisch festzuhalten, was geschehen war, weil der Schock darüber so groß war, dass lose Berichte Einzelner nicht mehr ausreichten. Man brauchte Erklärungen. Man brauchte den Sinn des Ganzen, und so begannen unterschiedliche Christen damit, bestehende Sammlungen und eigene Nachforschungen zu den sogenannten Evangelien zusammenzustellen, von denen das früheste das Markus-Evangelium ist und auch das kürzeste und das Johannes-Evangelium das späteste. Es wurde als Nachtrag von dem Augenzeugen Johannes verfasst, als die anderen Evangelien schon längst im Umlauf waren, und Johannes beschränkt sich auf Dinge, die bei den anderen nicht zu finden sind. Aber bei allen Evangelien steht die Leidenszeit Jesu im Mittelpunkt. Bis heute ist es so, dass bei den Christen diese Zeit von Palmsonntag bis zum Kreuz mit der Lupe betrachtet wird. Denn dort finden sich alle Erklärungen für das, was geschehen ist. Und auch für das, was Jesus schon vorher gesagt und getan hat. Ein Ereignis aus dieser Zeit möchte ich zusammen mit uns auch unter die Lupe nehmen. Nämlich das sogenannte letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen 12 Jüngern gefeiert hat und das später zu den regelmäßigen Abendmahlsfeiern der Christen führte. In der Nacht vor seiner Gefangennahme kamen alle Jünger zusammen mit Jesus für die Passafeier zusammen, für die sie ja eigentlich nach Jerusalem gekommen waren. Der geheim gehaltene Ort dafür befand sich im 1. Stock einer Jerusalemer Hofreite, also eines Stadthofes. Wahrscheinlich hatte die Mutter des späteren Evangelisten Markus diesen Raum zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Feier erklärte Jesus seinen Jüngern den Sinn seines Todes. Das Passafest war ja bei den Juden schon lange eingerichtet. Es war eingerichtet worden, nachdem die Israeliten von Gott aus Ägypten und der Sklaverei befreit worden waren, nämlich unter Moses ungefähr 1500 Jahre vorher. Gott hatte als letzte seiner 10 Befreiungsplagen alle Erstgeburt in Israel getötet, lesen wir im 2. Mosebuch. Die Erstgeborenen waren immer die wichtigsten Stellvertreter der Gesamtfamilien. Egal ob beim Pharao oder in einer armen Bauernfamilie, sie waren die Erben und Nachfolger des Oberhauptes und galten als kraftvollste Nachkommen ihrer Eltern. Sie zu töten, das kam in den Gefühlen der damaligen Menschen dem Genickbruch der eigenen Familie gleich. Weil der ägyptische Pharao immer wieder sein Freilassungsversprechen gebrochen hatte, sollten mit der 10. Plage alle Ägypter da getroffen werden, wo es ihnen am meisten wehtat. Bei ihrer eigenen Familie. Der Todesengel Gottes erhob sich damals, ging durch alle Ortschaften Ägyptens und ließ keine Familie aus, auch die Königsfamilie nicht, alle Erstgeborenen starben. Da brachen damals alle Dämme. Der Pharao schickte die Israeliten in Panik weg, die anderen Ägypter statteten sie noch mit Lebensmitteln, Kleidung und sogar Schmuck aus, Hauptsache dieses Volk ging weg. Der Weg war frei. Das wird mit dem Passafest der Juden bis heute gefeiert. Aber es gibt noch eine andere Seite dieses Festes und eine andere Seite dieser Befreiung. Damit die Israeliten nicht dasselbe Unglück erleben mussten wie ihre Unterdrücker, Klammer auf, das finde ich sehr interessant, dass das Volk Gottes nicht per se sündlos dasteht in Gottes Augen, nicht per se besser ist, sondern genauso aus sündigen Menschen besteht wie alle anderen auch. Deswegen waren auch sie in der Gefahr, dem Gericht Gottes zu verfallen. Damit das aber nicht passiert, gab Gott ihnen unter Mose eine eigentümliche Anweisung. Sie sollten in der Nacht, in der der Todesengel durch Ägypten ging, an jedem ihrer Häuser die Türpfosten mit dem Blut eines fehlerfreien jungen Lammes bestreichen. Sie sollten dieses Opferlamm anschließend in den Familien aufessen und ansonsten zum Aufbruch bereit sein. Dazu wurde ihnen folgende Verheißung gegeben: Der Herr wird an der Tür vorbeigehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um zu schlagen. Die Israeliten gehorchten und aßen in vollkommener Stille unter dem Schutz des Blutes dieses Lamm. Währenddessen übersprang draußen der Todesengel Gottes alle Häuser der Israeliten, an denen er diese Blutspur fand, die Blutspur des Lammes. Und so kam auch der Ausdruck Passa zustande, der bedeutet wörtlich Überspringung. Dieses Fest gilt bis heute als Initialzündung des Volkes Gottes, als das Sinnbild ihrer Erlösung. Dieses Fest feierte Jesus mit seinen Jüngern ein letztes Mal. Denn er wusste, dass sich die eigentliche Bedeutung dieses Festes erst mit ihm erfüllen konnte. Alle Juden kannten den Ablauf dieses Festes auswendig. Im Groben lief es so ab: Wenn alle saßen, sprach der Gastgeber ein Dankgebet und alle tranken aus dem ersten Kelch, der Wasser mit Wein enthielt. Danach wuschen sich zunächst alle die Hände. Zum Zeichen der inneren Reinigung oder man könnte auch sagen zum Zeichen der inneren Sündhaftigkeit, für die man um Vergebung bittet. Dann wurde der Tisch mit dem Passahlamm gedeckt, mit ungesäuertem Brot, bitteren Kräutern und einer Schüssel mit dickflüssiger Soße. Diese Soße sollte den Mörtel bei den Ziegelarbeiten in Ägypten darstellen. Jeder tunkte eine Portion der bitteren Kräuter in dieser Soße und aß sie. Dann wurde zunächst die Bedeutung dieses Passafestes allen erklärt. Danach sagte der Gastgeber: Dies ist das Passa, das wir essen, weil der Herr an den Häusern unserer Väter in Ägypten vorüberging. Dann hielt er wieder die bitteren Kräuter hoch und sagte: Dies sind die bitteren Kräuter, die wir in Erinnerung daran essen, wie bitter unser Leben damals war. Dann betete er über das ungesäuerte Brot, zitierte verschiedene Psalmen und schloss wieder mit Gebet. Alle tranken danach das zweite Glas Wein. An dieser Stelle zerbrach der Gastgeber normalerweise eines der ungesäuerten Brote und sprach ein vorformuliertes Dankgebet. Aber Jesus, der dieses Brot auch zerbrach, veränderte an diesem Punkt die Passaliturgie und bezog das Brot auf sich selbst. Er gab seinen Jüngern dieses Matzenbrot und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Zum ersten Mal beim Überlegen für diesen Karfreitag heute ist mir aufgefallen, dass Jesus nicht das Fleisch des geschächteten Lammes nahm, um zu sagen, dies ist mein Leib. Was für mich eigentlich viel logischer gewesen wäre. Er nahm das ungesäuerte Brot dafür. Das sogenannte Brot des Aufbruchs, das Brot der Flucht. Die Juden sollten, weil alles so schnell gehen musste, damals ungesäuerte Brote nehmen, weil die Zubereitung dieser gesäuerten Brote viel, viel länger dauerte. Gesäuerte Brote brauchen Tage, um fertig zu sein. Ungesäuertes Matzenbrot, dafür braucht man höchstens eine Stunde. Dieses Brot nahm Jesus. Ich habe überlegt, was das für mich bedeutet. Und kam auf den Gedanken, Jesus bürdet mir nicht auf, sein Leid zu teilen oder zu verstehen. Das tut er selbst. Aber er gibt mir das Brot des Aufbruchs als Stärkung, als Wegzehrung, als Symbol der Nachfolge, auch als Zeichen der Einheit mit ihm. Er gibt mir das Brot des Aufbruchs oder das Brot der Nachfolge. Das hat mich angerührt an diesem Punkt, dass er nicht das Fleisch nahm, sondern das Brot. Erst dann aßen alle von diesem Passahlamm. Als Abschluss der Mahlzeit nahmen alle nochmal ein Stück Brot und einige bittere Kräuter, tunkten sie in die Soße und aßen sie. Dann tranken sie das dritte Glas Wein, den sogenannten Kelch der Segnung. Und das ist der Moment, als Jesus sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Für mich bedeutet das, Jesus hat sein Leben als wahres Passahlamm hingegeben, um einen neuen Bund mit denen zu besiegeln, die ihm glauben und ihm folgen. Sein Tod ermöglicht mir neues Leben. Durch sein Opfer geht Gottes Gericht an mir vorbei. Wenn ich aus diesem Kelch trinke, bestreiche ich quasi mein Lebenshaus mit diesem Blut. Und Gott rettet mich. Danach sagte Jesus noch folgende Worte: Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Das bedeutet, Jesus hatte von Anfang an vor Augen, dass sein Opfer ein großes Ziel hat, die Ewigkeit. Erst wenn wir da ankommen, erlaubt sich Jesus auch wieder das Feiern. Erst dann ist alles erreicht. Karfreitag begann es, Ostern machte uns ein neues Leben mit Christus möglich und erst ganz am Ende der Nachfolge sehen wir, was wir glauben. Am Ende der Feier zitierte der Gastgeber immer die Psalmen 115 bis 118 und ein viertes Glas Wein beendete das Ganze. So wurde aus dem jüdischen Passafest das christliche Abendmahl. Ein Symbol der Rettung und der Hoffnung für alle Menschen, aber gekoppelt an das größte vorstellbare Opfer. Jesus hat bei seinem letzten Passafest mit den Jüngern deutlich gemacht, dass er immer schon das Lamm war, das Gott für die Erlösung seiner Menschen opfern wollte. Der ganze jüdische Opferritus hörte 70 nach Christus dann auch endgültig auf, als die Römer den Tempel in Jerusalem zerstörten und die Juden in alle Welt zerstreut wurden. Ohne Tempel konnte es keine schriftgemäßen Opfer mehr geben. Deshalb feiern die Juden seitdem ihr Passamahl auch in der Regel ohne Lamm. Sie essen stattdessen zum Beispiel ein hart gekochtes Ei zum Zeichen der Trauer an die Zerstörung des Gotteshauses in Jerusalem. Wir Christen aber wissen, es ist seit Karfreitag gar kein neues Opfer mehr nötig. Denn Jesus hat alles getan. Es ist auch kein neuer Tempel mehr nötig. Denn dieser Tempel sind all die, die sein Leib sind, weil sie sich eins mit dem Auferstandenen machen. Das ist mein Brot, sagte Jesus, als er das Brot zerbrach und seinen Nachfolgern gab. Alle aßen es und damit bestätigten sie, Teil seines Leibes zu sein. Sie hatten Jesus in sich. Sie waren jetzt sein Leib. Und genauso ist es mit uns, wenn wir vom Abendmahlsbrot essen. Wir bestätigen damit, Teil seines Leibes zu sein. Wir haben Jesus in uns. Wir sind sein Leib. Alles, was Jesus verkörpert hat, verkörpern eigentlich nun wir. Seine Liebe zu Gott und allen Menschen, seine Kraft und seine Leidensbereitschaft, um Menschen zu retten, seine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, das alles bekennen wir öffentlich mit unserer Teilnahme an diesem Abendmahl. Das alles ist verborgen in dem Satz: Das ist mein Leib. Wollen wir das?